Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Christiane Florin. Guten Tag. Wenn dieser Marsch erklingt, kommen lauter männliche Büttenredner auf die Bühne und ein paar tanzende Frauen. Die Männerdomäne Karneval ist eines unserer Themen heute am Rosenmontag. Das Studium der Weiber ist schwer, heißt es in Franz Lehars Lustige Witwe. Wir erfahren, ob eine Neuinszenierung die Operettenklischees knackt. Und außerdem Bad Kingdom heißt das neue Stück an der Berliner Schaubühne von Falk Richter. Musik gibt es da auch, Lustige Witwen eher nicht. Und schließlich sagen wir Adieu, Asbest. Das Centre Pompidou in Paris muss saniert werden. Schön, dass Sie zuhören bei Kultur heute im Deutschlandfunk. Karneval kehrt die Machtverhältnisse um, so will es die Legende. Politik, Militär, Kirche, keiner ist vor dem Spott der Narren sicher. Doch wer sich den organisierten Karneval anschaut, stellt fest, noch immer leiten Männer die Festkomitees, präsidieren die Sitzungen, halten Büttenreden, sogar die Karnevalsbands sind Boygroups. Meine Kollegin Maja Hattesen hat für eine SWR-Dokumentation recherchiert, warum es so wenige Frauen in der Mainzer Fastnacht nach oben schaffen. Mit ihr habe ich vor dieser Sendung gesprochen und ich habe sie zunächst gefragt, was sie herausgefunden hat.
In dem Fall hatte ich den Auftrag, eine Doku zu machen über Frauen in der Fastnacht. Viele Vorurteile haben sich natürlich bestätigt, aber andere auch nicht.
Was hat sich nicht bestätigt?
Naja, es hat sich zumindest nicht bestätigt, dass das, was man von außen zuerst denkt, naja gut, die Männer verhindern, dass die Frauen in die Bütt gehen, im Elverrad sitzen, singen, dass das nur an den männlichen Strukturen hängt. Also ich habe das Gefühl gehabt, also bei vielen Gesprächen mit Frauen in den Vereinen, dass das System an sich dazu führt, dass Frau sich da sehr anpassen muss, um dieses Brauchtum auch leben zu können. Und dass das vielleicht auf lange Sicht verhindert, dass man vielleicht Ideen und Mut entwickelt, da auch auszubrechen. Durch diese gläserne Decke durch, die es natürlich gibt, ja.
Das heißt, es liegt an den Frauen?
Nein, nein. Zum Beispiel, ich hatte parallel einen Film gemacht über Margit Sponheimer. Das ist ja die Ikone der Mainzer Fastnacht. Ist allein 24 Mal bei Mainz Club Mainz aufgetreten. Sie hat irgendwann in den 60ern gesungen, ein Mann muss man verwöhnen. Ja? Und das habe ich auch im Film reingeschnitten. Es wurde also begeistert von Männern und Frauen im Saal mitgesungen. Und sie hat mir gesagt, naja, sie hat sich durchgebissen. Und es sei jetzt eigentlich so gewesen, dass Frauen ja gemeinsam was im Ballett machen oder konstruktiv miteinander arbeiten, aber sich alleine vorne zum Beispiel in die Bütt zu stellen, politische Reden zu schwingen, das sei nicht so Frauensache. Und das hat mich dann interessiert und ich habe mich dann so in diese Fastnacht hineingestürzt und mal geguckt, was ich so rauskriege und was Frauen mir so erzählen.
In diesem Jahr gab es in der Sitzung Mainz bleibt Mainz einen neuen Till Eulenspiegel und der machte diesen Witz über Annalena Baerbock.
Zumindest beim Thema Feminismus, da hat die Ampel ja mal endlich einen großen Schritt nach vorne geschafft. Wie sagte doch die Hamburger Volksschauspielerin Heidi Kabel einmal, die Emanzipation ist dann vollendet, wenn gelegentlich auch eine total unfähige Frau in eine verantwortliche Position aufrücken kann. Und, liebe Damen, ich darf gratulieren, Sie haben es geschafft.
Man sieht ein Bild von Annalena Baerbock. Es gibt zwar reichlich Kritik auch an männlichen Politikern, aber es wird nicht thematisiert, dass sie ihren hohen Posten ihrer Männlichkeit verdanken. Es gibt ein paar Buhrufe, aber das Publikum lacht. Ist, wer darüber nicht lachen kann, humorfrei?
Nee, überhaupt nicht. Also da wird kaum noch drüber gelacht. Also was ich jetzt auch zu Ansitzungen verfolgt habe, ist, dass eigentlich immer die Einladung zum Buhrufen. Also es hat mich gewundert, dass der neue Till, der ja als Präsident des MCC hier auch ein Zeichen hätte setzen können, hätte da vielleicht einfach das auch unterlassen können. Es hat mich selbst gewundert. Es hat mich eigentlich noch mehr gewundert, dass diesmal nur zwei Frauen im Elverrad saßen. Letztes Mal waren es vier. Keine einzige Frau in der Bütt. Nur tanzende Frauen auf der Bühne. Im Grunde war es für mich ein Rückschritt.
Wie waren denn die Reaktionen auf Ihren Film? Der ist vor einem Jahr gesendet worden. Hätte man ja denken können, nachdem dieser Film ausgestrahlt wird, setzt eine Debatte ein. Hat die eingesetzt?
Also die Debatte hat tatsächlich eingesetzt, aber mehr so im Untergrund. Also ich hatte eine Protagonistin, die nach 181 Jahren das erste weibliche Mitglied im MCV geworden ist.
Großer Mainzer Karnevalsverein, ne?
Genau, einer der großen Vereine, die auch eben Maisblatt Mainz mitbestreiten mit drei anderen Vereinen noch. Sie sagte zu mir, also seit der Film ausgestrahlt wurde, wird sie immer wieder hinter den Kulissen angesprochen von anderen Frauen, anderer Vereine. Sagt, ah, Silvia, du bist ja so ein richtiges Role Model geworden. Wir wollen auch im Hintergrund keine Brote mehr schmieren. Wir haben da keine Lust mehr drauf. Das hat mich natürlich gefreut, aber auch natürlich gewundert, dass es immer noch so langsam vor sich geht. Also sie hat gesagt, jedes Jahr 1 Zentimeter bewegt sich der MCV. Loriot hatte jetzt Geburtstag, Ödipussy konnte man überall sehen. Da gibt es ja schon 1988 die berühmte Szene, eine Vereinssitzung, die sich mit dem Thema Karneval, Frauen und Umwelt beschäftigt. Mhm. Also Verein für Karneval trotz Frau und Umwelt. Also das ist wirklich sehr, sehr alt, diese Kritik auch.
Aber es scheint ja so zu sein, dass das Publikum das schätzt oder dass es zumindest nicht so sehr stört, dass die Menschen in Scharen weglaufen. Auch die Frauen ja nicht.
Eigentlich haben ja alle Vereine gesagt, wenn sie sich nicht selbst bewegen und selbst in diese Richtung bewegen, dass sie Frauen nach vorne lassen, Frauen in die Bütt lassen, Frauen auch fördern und ein Klima schaffen, in dem das möglich ist, da können sie einpacken, ja. Und immerhin gibt es ja das erste Mal jetzt eine Prinzessin Luise.
Kinderprinzessin.
In der Kinderfasnacht, die Kinderprinzessin, genau. Jetzt muss Emol Emicho ran. Hildegard Bachmann, auch eine Rednerin, die zum Beispiel bei dem Bohnebattel immer regelmäßig auftritt, auch eine Fernsehsitzung, die sehr gut geschaut wird, die hat mal gesagt, dass sie nicht daran glaubt, dass es jemals eine weibliche Sitzungspräsidentin in der Fernsehfasnacht geben wird. Das fand ich schon ein bisschen bestürzend, ja. Aber ich bin da zuversichtlich und man muss da dranbleiben.
Jedes Jahr 1 Zentimeter vorwärts. Mit der Journalistin Maja Hattesen habe ich über Frauen im organisierten Karneval gesprochen. Und es bleibt weiblich. Eine vermögende Witwe wird von den Männern umschwärmt. Auch ihr einstiger Verehrer, ein Graf, macht sich Hoffnungen, aber er will nicht den Eindruck erwecken, es nur auf ihr Geld abgesehen zu haben. Das ist grob die Geschichte von Franz Lehars Operette »Die lustige Witwe«. Viele Lieder daraus sind zu Schlagern geworden, etwa »Heut geh ich ins Maxim« mit Johannes Heesters in Frack und Zylinder. Der Regisseur Barry Kosky hat vor Jahren noch behauptet, er werde niemals die lustige Witwe inszenieren. Jetzt hat er sich das Werk doch vorgenommen am Opernhaus Zürich. Unser Kritiker Jörn Florian Fuchs war dabei und ich habe mit ihm heute Mittag gesprochen. Ich wollte zunächst von ihm wissen, wie Kosky die Geschichte erzählt.
Er erzählt sie eigentlich sehr am Stück entlang. Es gibt ganz wenige szenische Rubati, also sprich Verzögerungen, wo er kurz mal das Tempo, das ist das Stichwort des Abends, anhält. Der Rest ist eine völlig auf Oberfläche gebürstete Revue, die große Show. Ich finde, um das gleich vorwegzunehmen, das deswegen so problematisch und so enttäuschend, weil Kosky ja dafür stand lange Zeit, dass er eben gerade die jüdische Operettentradition an der Komischen Oper Berlin hervorgeholt hat wieder und das oft sehr bunt, sehr grell, aber dann auch immer wieder sehr melancholisch und feinfühlig in Szene gesetzt hat. Und diese Verdienste, die wirklich in der Szene auch einfach wichtig sind und bleiben, die finde ich fast so ein bisschen als Verrat, wenn er jetzt lustige Witwe so auf Oberfläche bürstet.
Also klamaukig.
Klamaukig, weder irgendwie eine Art von Tiefenpsychologie der Figuren bietet und im Übrigen, das kann man machen, das muss man natürlich nicht machen, auch nicht auf die NS-Verstrickung von Lehar im Dritten Reich eingeht. Es wäre eine Option gewesen, er hat sich mit den Meistersingern von Nürnberg, Kosky in Bayreuth, eben durchaus kritisch auch auf diese Weise auseinandergesetzt und die Bezüge eben hergestellt, auch zum Missbrauch dieses Stücks im Dritten Reich.
Die Besetzung, die musikalische Besetzung ist ungewöhnlich, zugleich hochkarätig. Da ist Marlies Petersen als Hanna Glavary. Sie ist vor allem ja für die Lulu bekannt, diese Sängerin. Michael Volle als Graf Danilo ist ein gefeierter Wagner-Sänger. Geht das auf, diese ja, Besetzung so ein bisschen gegen den Strich?
Auch nicht so ganz für mich. Also Marlies Petersen hat diese Rolle bereits gesungen. Sie hat jetzt in diesem szenischen Korsett, das Korsett, damit meine ich, dass es eben alles auch hypernervös ist und ständig irgendwie was Neues passiert, finde ich auch vokal ein paar Probleme. Das ist oft so ein bisschen nervös und flatterig gesungen. Ich bin ein absoluter Petersen-Fan, muss ich sagen. Und das hat mich aber ein bisschen enttäuscht. Viel problematischer allerdings ist wirklich Michael Volle. Also der ist der beste Wagner-Wotan im Moment, denke ich, den wir haben. Aber das ist nun mal Operette. Und Volle legt das wirklich an auf eine massive, wuchtige Weise. Der hat kaum die Möglichkeit, wirklich lyrische, zarte Töne zu finden, wie überhaupt das eben dann doch auch in dieses sehr krawallige musikalische Konzept vom jungen Dirigenten Patrick Hahn passt. Auch da haben wir sehr, sehr viel Lautstärke, sehr viel Pomp. Und das ist mal ein kleiner Eindruck, der berühmte Schlager, wo es eben um die Weiber geht.
Ja, das Studium der Weiber ist schwer. Wie sieht es denn mit den Geschlechterklischees aus? Werden die durcheinander gewirbelt in dieser Inszenierung?
Die werden fast 1:1 bedient. Es gibt dann wie immer so Entravestie-Figuren, die dann vor allen Dingen im Ballett, das ich dieses Mal auch nicht sehr gut fand, die Choreografie, die tauchen da ein bisschen auf. Aber ansonsten wird das alles im Wortsinne straight erzählt. Und es bleibt im Grunde schon auch das merkwürdige Frauen- und Männerbild, dass eben eine reiche Witwe ihr Geld verliert, wenn sie heiratet, beziehungsweise der Mann am Ende alles bekommt. Das lässt Koski so stehen. Eigentlich ist es eine 1:1 plakative Operette in einem noch eben gesagt Bühnenbild, in einem Bühnenrund mit beweglichem Vorhang von Klaus Grünberg gestaltet. Das wirklich, in dem man viel machen kann und könnte, aber es wird auch letztendlich nicht umgesetzt und vor allen Dingen ist es eine Materialschlacht mit unglaublich aufwendigen und teuren Kostümen. Ich hatte den Eindruck, es ist sehr viel Geld da und das Geld muss einfach ausgegeben werden an diesem Abend in Zürich.
Reiche Frau, reiche Stadt, aber keine geistreiche Inszenierung, meint Jörn Florian Fuchs über die lustige Witwe am Opernhaus Zürich. Als das Centre Pompidou in Paris 1977 eröffnete, löste es zunächst gemischte Gefühle aus, denn die gut sichtbaren Abluftrohre sehen nach Fabrik aus. Doch mit dem Bau kam Frischluft ins Viertel. Der Platz davor ist einer der belebtesten und beliebtesten von Paris. Das Gebäude selbst und die Ausstellungen ziehen 25.000 Besucherinnen und Besucher pro Tag an, weit mehr als geplant. Doch das Kulturzentrum muss saniert werden. Nächstes Jahr sollen die aufwendigen Arbeiten beginnen. Lea Kielnecker berichtet von den Vorbereitungen.
Die berühmte Rolltreppe im Glastunnel, die an der Westfassade des Centre Pompidou in Paris entlang verläuft, soll bald stillstehen. 50 Jahre nach der Eröffnung des Gebäudes braucht der Brandschutz ein Update. Eine energetische Sanierung muss her, die Fassadendämmung aus Asbest muss weg. So soll das Asbestproblem ein für alle Mal beseitigt werden, nachdem die letzte größere Entfernung Ende der 90er nicht ausreichend war. Für die Bauarbeiten schließt das Centre Pompidou ab Sommer 2025 für 5 Jahre. Ein Verlust für die Pariser Kulturwelt finden David aus Paris, Eugenie aus Versailles und Thiago aus Portugal. Das Centre Pompidou wird uns fehlen, aber die Renovierung muss eben sein. Wir hoffen, dass es schnell wieder öffnet mit dem gleichen Angebot und der gleichen Qualität. Wir nutzen es jetzt aus, dass das Museum noch offen hat, aber die Werke werden hoffentlich weiterhin zu sehen sein, nur eben woanders. Diese Vielfalt an einem einzigen Ort, das wird fehlen in Paris. Noch flanieren täglich über 8000 Besucher durch die Ausstellungen, staunen über bunte Aquarelle von Chagall oder extravagante Modeschöpfungen. Aber schon ab dem Herbst fängt der Umzug der Sammlung an. Auch die Bibliothek und das Kulturangebot mit Theaterstücken, Kinofilmen, Ausstellungen und Vorträgen müssen vorübergehend eine neue Bleibe finden. Für Präsident Laurent Le Bon eine Gelegenheit, um den Geist des Centre Pompidou neu zu definieren.
Es ist ein Moment der Neugründung,
der es uns erlaubt, noch stärker als bisher hervorzuheben, dass wir hier für eine nationale Sammlung verantwortlich sind. Sie gehört nicht nur den Parisern, sondern allen Franzosen. Und sie hat ihren ganz besonderen Geist. Die Vielfalt, die internationale Bedeutung, das breite Kulturangebot wollen wir mit unseren bewährten, aber auch mit neuen Partnern erhalten. Wichtige Ausstellungen wandern zum Beispiel in den Louvre, das Grand Palais oder das Musée du Quai Branly in Paris. Die Bibliothek zieht um in ein Bürogebäude im Pariser Osten. Ein Großteil des Archivs soll in einen Neubau nach Massy südlich von Paris gebracht werden. Ziel ist, die Aktivitäten während der Schließung auf demselben Niveau zu erhalten, sagt die stellvertretende Geschäftsführerin Charlotte Bruyère. Letztendlich ist es eine Chance, denn wir werden noch mehr nach außen gehen, neue Partner gewinnen und mit ihnen neue Ideen entwickeln. So können wir neues Publikum erschließen und bei der Wiedereröffnung noch innovativer und überraschender sein. Metz, Lille, Malaga, Shanghai, Seoul, Brüssel. Die Liste nationaler und internationaler Partnerschaften wächst weiter. Zum ersten Mal soll es außerdem Ausstellungen auf den französischen Karibikinseln Guadeloupe und Martinique geben. Geht's nach den Verantwortlichen, steht also alles andere als ein Dornröschenschlaf bevor, während das Gebäude mit den bunten Rohren wieder auf Vordermann gebracht wird. 2030 soll es dann wieder öffnen, mit umgestalteten Räumen und einer öffentlich zugänglichen Dachterrasse mit Blick über Paris.
Adieu Asbest. Das Pariser Centre Pompidou muss saniert werden, Lea Kielnicker berichtete. Falk Richter feierte kürzlich mit seiner Produktion Silence einen Erfolg bei Publikum und Kritik. Mit dieser Geschichte der Gewalterfahrung eines jungen Homosexuellen ist er zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Gestern hatte sein neues Stück an der Berliner Schaubühne Premiere. Bad Kingdom heißt es. Das erste Wort hat da ein Mitfünfziger, einer aus der Generation X oder Generation Golf, je nach Perspektive. Sein Herrschaftsbereich wird im Laufe des Stückes zerlegt. Wie böse, traurig, unterhaltsam das ist, unser Theaterkritiker Eberhard Spreng weiß mehr.
Ein Film soll entstehen. Er heißt »Die Stunde, da wir nichts voneinander wissen wollten«, 71 Fragmente der Einsamkeit. Der erste Teil dieser Zeilen zitiert ironisch einen Stücktitel von Peter Handke aus dem Jahre 1992. Der Untertitel verweist auf ein eher aktuelles Problem. Nicht nur die Menschen selbst sind völlig isoliert, auch das Reden über sie zerfleddert ins Fragmentarische, Bruchstückhafte. So steht denn Kai Bartholomäus Schulz zu Beginn der Aufführung allein auf schicker Hochglanzbühne und beklagt seine jämmerliche Existenz.
Ein Mann, Mitte 50, sitzt da, allein in seinem Zimmer. Es ist Nacht. Er lauscht der Stille und plötzlich sieht er das Wort Einsamkeit.
Unmerklich treten während dieses Monologs, der wie ein programmatisches Vorwort zu Falk Richters neuer Arbeit fungiert, maskierte Gestalten hinzu und präsentieren sich als Abspaltungen dieses Mitfünfzigers, als Möglichkeiten für eine vielleicht glücklichere Existenz, eine mit mehr Bereitschaft auf andere einzugehen, eine, die die Ich-Fixierung überwindet. Vergeblich. Richters Menschen können, wie Videoeinblendungen immer wieder zeigen, ihren Partner auch beim Sex nicht in die Augen schauen. Darüber klagt der von Marcel Kohler gespielte Filmregisseur Michael.
Ich spüre dich nicht mehr. Wo bist du? Wenn wir Sex haben und du machst die Augen zu, dann habe ich das Gefühl, du gleitest langsam hinüber in eine andere Welt. Eine Welt, in der ich nicht bin.
Der Angesprochene versucht seinerseits, seine Einsamkeit in einem Soloalbum auszuschluchzen, kommt aber über die Stückanfänge nicht hinaus. Fragmente allenthalben. Diese nicht sehr komplex ausbuchstabierte Beziehungskrise könnte Material sein für Michaels Filmprojekt. Aber seiner sogenannten Skriptdoktorin Britt fehlt Emotion und dramatische Zuspitzung. Jule Böwe spielt diese abgebrühte Medienspezialistin herrlich lakonisch. Auch sie zerbricht wenig später in einem der sehr langen Monologe an ihrer Verlorenheit, die in einem Klagegesang gipfelt.
What is left to lose? Nothing left to lose.
Jule Böwe ist ein Theaterereignis, aber auch Ursina Lardi überzeugt, die die Pianistin und Komponistin Viola Brahms als nervös verstörte Künstlerin verkörpert, die sich von ihrer persönlichen Assistentin für ein geplantes Interview das Wording vorgeben lässt und sich einprägen muss, was für Themen auf jeden Fall zu vermeiden sind. Triggerwarnung allenthalben. Später spielt die Lardi dann auch eine herrlich fahrige Paartherapeutin. Dann wieder erscheint die TikTokerin Ivy Blue auf der Vorderbühne und klärt das Publikum über den Zusammenhang von Einsamkeit und dem Erstarken rechter Parteien auf.
Wusstet ihr, dass Einsamkeit negative Auswirkungen auf die Demokratie hat? Rechtsextremisten bauen vor allem auf TikTok Verbindungen auf zu Menschen, die nach Verbindung, Familie und Heimat suchen. Wo soll ich hin, wenn die rechte Kacke hier einfach nur noch explodiert? Also, falls euch was einfällt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und bis dahin take care.
Devin Tekin spielt die smarte Influencerin inmitten der digital verstörten, medial überlasteten und psychisch angegriffenen Großstadtbohème. Auf der von Katrin Hoffmann gestalteten Showbühne steht im Hintergrund eine Burgfassade mit durchbrochener Wand. An den Seiten prangen malvenfarbige Kunstgewächse, lilafarbene Kostüme kontrastieren mit grünlich glänzenden Böden. Wie so oft packt Falk Richter in eine schicke Showbühne sein Sittenbild, in dem es beiläufig auch um Krieg geht, um Umweltprobleme, um die Schere von Arm und Reich, ja eigentlich um so alles, was die linke Wohlstandsseele derzeit bedrückt. Aber war da nicht auch Falk Richters anfänglich angedeutetes Versprechen, den Weltverlust als einen Kunstverlust zu erzählen? Das Zerbrechen der Gesellschaft als ein Zerbrechen der Erzähllinien und ästhetischen Zusammenhänge zu zeigen? Falk Richters Bad Kingdom ist immer süffige, musikalisch aufgeladene Unterhaltung mit ironisch gebrochenen Figuren, gespielt von einem überzeugenden Ensemble. Aber das ist letztlich nur die Illustration für eine Message, die dann in einem simplen Vortrag über die psychotische Gesellschaft der Ariadne von Schirach endet. Dem Menschen kommt der innere Kompass abhanden. Bad Kingdom ist der von Selbstmitleid nicht ganz freie Abgesang auf die in sich zusammenbrechende Welt der Generation X.
Bad Kingdom von Falk Richter an der Berliner Schaubühne. Eberhard Spreng war für uns bei der Premiere dabei. Die Wiener Festwochen haben den Dirigenten Theodor Kurenzis mit seinem SWR-Sinfonieorchester ausgeladen. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Adalbert Sinjavski.
Vorangegangen war der Protest der ukrainischen Dirigentin Oksana Lyniv, die ebenfalls zu den Wiener Festwochen im Juni eingeladen worden war. Kurenzis, der neben einem griechischen auch einen russischen Pass besitzt, hat sich bisher öffentlich nicht eindeutig vom russischen Angriffskrieg in der Ukraine distanziert. Wir respektieren Lynivs Wunsch, aktuell nicht in einem inhaltlichen Kontext mit Kurenzis gestellt zu werden, sagt der Intendant Milo Rau. Leider sei dadurch die Entscheidung für die Absage des geplanten Konzerts unter dem Dirigat von Theodor Kurenzis, den man als Künstler sehr schätze, alternativlos. Nicht nur die deutsche Industrie dümpelt vor sich hin, auch die Lage der Film- und Fernsehproduzenten hierzulande hat sich erheblich eingetrübt. Man rechne in diesem Jahr mit einem Auftragsrückgang von rund 10%, sagte der Hauptgeschäftsführer der Allianz Deutscher Produzenten Film und Fernsehen, Björn Böning. Die Produktionskosten seien um mehr als 15% gestiegen. Gleichzeitig hätten der öffentlich-rechtliche Rundfunk, die privaten Sender und die Streaming-Anbieter ihre Investitionen zurückgefahren. Zudem sei die Filmförderung im Bundeshaushalt um rund 15 Millionen Euro gekürzt worden. Deswegen sei wichtig, sagte Böning,
dass wir mehr Investitionen auf dem deutschen Markt haben, um Beschäftigung und Produktion zu sichern. Und da erwünschen wir uns Impulse von den Sendern und Streamern, dass sie mehr in Deutschland investieren und gleichzeitig durch die Politik und die Bundesregierung, dass wir zu einer Filmförderung aus einem Guss kommen.
So Björn Böning gegenüber Kultur heute. Positive Signale kommen hingegen vom Studio Babelsberg. Nach dem streitbedingten Stillstand 2023 und trotz der starken Konkurrenz aus dem Ausland will die traditionsreiche Filmproduktionsstätte in Potsdam in diesem Jahr mit Dreharbeiten loslegen. Der neue Vorstandschef Andy Weltman nannte etwa ein Projekt mit US-Regisseur Wes Anderson. Im Iran ist ein Mann für den Mord an dem Regisseur Dariush Mirjoui und dessen Ehefrau zum Tode verurteilt worden. Drei weitere Beschuldigte erhielten mehrjährige Haftstrafen. Die genauen Hintergründe für die Tat sind bis heute unklar. Mirjoui hatte mit seinem Film Die Kuh 1971 bei den Filmfestspielen in Venedig den Publikumspreis gewonnen. Passend zum heutigen 215. Geburtstag des britischen Naturforschers Charles Darwin hat die National University of Singapore einen Erfolg bei der Erforschung seiner privaten Bibliothek vermeldet. Nach 18 Jahren Arbeit konnte sie den Inhalt erstmals vollständig rekonstruieren und online öffentlich verfügbar machen. Eine nie dagewesene detaillierte Sicht auf insgesamt 7400 Titel, hieß es.
Danke, Adalbert Sinjavski, für die Kulturmeldungen. Hier im Deutschlandfunk folgen jetzt die Informationen am Abend. Eine Art Bad Kingdom gibt es da auch in Gestalt von Donald Trump und seinen Äußerungen über die NATO, die für Entsetzen sorgen. Ich bin Christiane Florin. Danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.